Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder Lotta und Schorsch von TryItFit.de und du, lieber Hörer, hörst Folge 38.
Sehr schön.
Ja.
Hallo auch von mir.
Hallo Lotta.
Zur Gleichberechtigung wechseln wir uns immer schön ab.
Ja, damit jeder mal Hallo sagen darf. Genau. Also die Begrüßung machen darf.
Das macht ja auch so viel Spaß.
Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob das tatsächlich wirklich so ist, dass wir immer abwechseln.
Okay, müssten wir nochmal nachhören.
Ja.
Kannst du uns ja auch gerne mitteilen, lieber Hörer, falls wir das mal nicht eingehalten haben.
Ja, spring mal jetzt zu Folge 1 zurück, hör die alle nochmal durch und sag uns dann Bescheid, ob wir das auch immer abgewechselt haben.
Das ist eine schöne Aufgabe für die nächste Woche.
Ja,
gut. Aber wir wollen ja hier nicht darüber sprechen, wie wir unseren Podcast machen, sondern wir wollen hier ein bisschen thematisch einsteigen und zwar...
Meinst du, die Leute wollen hier was lernen?
Nee. Ach was, die lassen sich nur belustigen.
Ich dachte immer nur, die würden uns hören, weil wir so lustig sind und so schöne Stimmen haben.
Oh.
Nein, natürlich gibt es auch diese Woche wieder Informationen, die dich, lieber Hörer, beim Triathlon-Training, im Triathlon, im Wettkampf überhaupt als Mensch weiterbringen.
Genau, wie heißt denn das Thema?
Wettkampfablauf.
Okay.
Nicht also, zu verwechseln mit Wettkampfplanung, das hatten wir ja schon.
Nee, Wettkampfvorbereitung hieß das.
Scheiße.
Ist nicht dasselbe.
Ah, ich sollte unsere Podcasts besser hören.
Ja. Also Wettkampfablauf, das ist alles, was an dem Tag passiert, wo du deinen Wettkampf absolvierst. So, ja. Oder was da potenziell passieren kann. Wir wollen natürlich nicht auf alle Eventualitäten eingehen, weil es kann ja auch manches schiefgehen. Wir wünschen dir, lieber Hörer, dass das nicht passiert. Aber. Ein paar Dinge muss man auf jeden Fall wissen und die wollen wir hier besprechen.
Ja, wir orientieren uns auch so ein bisschen an den Fragen, die wir regelmäßig zu dem Thema hören. Ah, ich habe morgen Wettkampf, wie geht denn das? Wo tut ihr euren Autoschlüssel hin? Wie ist das denn mit Wechselbeuteln? Muss ich selber welche mitbringen? So,
darf ich überhaupt ein Neo anziehen?
Ja, genau. Ja. Und wir würden gerne einfach von quasi vom Startschuss, von, ich weiß auch nicht, ob es da immer einen Startschuss gibt oder ob das auch bei manchen anders ist, vom Start an quasi den Wettkampf einmal durchgehen. Es gibt aber so ein paar Sachen, die man auch im Vorfeld vielleicht nochmal ansprechen sollte. Das heißt, wir beginnen jetzt den Wettkampf nicht beim Startschuss, sondern vielleicht auch schon beim Startunterlagen abholen.
Ja, ne? Also das ist ja normalerweise einen Tag davor oder so. Ist immer besser, das an einem anderen Tag zu machen. Dann hat man nochmal ein bisschen Zeit, drüber nachzudenken, sich alles durchzulesen und so weiter.
Ja.
Und eventuell auch Fragen zu stellen bei den Veranstaltern, denn da sind ja häufig Freiwillige da, die auch meistens sehr nett sind und einem gerne weiterhelfen.
Ja, ja. Und also das Wichtigste, würde ich sagen, beim Wettkampfablauf ist eigentlich die Lokalitäten auch zu kennen. Weil das kann teilweise sein, dass man sehr weit fahren muss, von zum Beispiel da kriegt man die Startunterlagen und da ist dann der Start. Es ist nicht immer so, dass alles an einem Ort ist, sondern das kann eben auch weit voneinander entfernt liegen und dann wird es teilweise sehr umständlich und eben auch, wenn man jetzt morgens Startunterlagen abholt, auch echt stressig werden. Also wenn man die Möglichkeit hat, lieber einen Tag vorher und dann eben da auch sich die Zeit nehmen und die Organisatoren eben mit seinen Fragen zu löchern. Und ganz wichtig, die Ausschreibung komplett zu lesen. Also da steht halt sehr viel drin, weil eben auch die Regeln teilweise von Wettkampf zu Wettkampf unterschiedlich sein können. Ein ganz großer Unterschied ist da eben, gibt es eine oder zwei Wechselzonen. Das verändert so einen Wettkampf nämlich ganz stark. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Wichtiger im Vorfeld ist zum Beispiel auch, wo sind die Toiletten? Das hört sich banal an, aber das ist tatsächlich nicht so unwichtig. Wenn man sein Rad eincheckt und man hat dann noch irgendwie 20 Minuten Zeit, dann ist das vielleicht der beste Gang. Wenn man aber nicht weiß, wo die Toiletten sind, dann kann man doch in Probleme kommen, weil es ist, ich neige dazu immer zu denken, ich bin der Einzige, der auf diese Idee kommt. Und klar, wenn ich dann an den Toiletten stehe, dann ist da niemand anders. Und dann kann ich einfach die nutzen und dann zum Start gehen. Und dann komme ich da an und merke, scheiße, auch alle anderen, die da sind, haben diese Idee. Und jetzt muss ich mich in eine Schlange stellen. Und dann bin ich gar nicht in 2 Minuten fertig, sondern ich brauche 10. So, deswegen ist das, auch was die Planung angeht, vielleicht der erste Schritt beim Wettkampfablauf. Erstmal noch aufs Klo.
Ja, so generell ein paar Dinge muss man ja drumherum immer organisieren. Irgendwo Auto abstellen, wenn man mit einem Auto da ist. wo sind da die Parkplätze? Wenn an demselben Tag auch noch irgendeine andere Veranstaltung ist, dann wird es schon wieder eng. Also lieber vorher informieren und schauen, wo man sich da hinstellen kann und wie weit dann die Wege sind zum Wettkampf.
Ja, weil manchmal dann muss man echt noch 20 Minuten laufen oder 10 Minuten laufen, bis man überhaupt quasi am Wettkampfgelände ist. Und dann warten da noch verschiedene Aufgaben, bevor man überhaupt starten kann.
Genau. Da sollte man dann auch im besten Fall immer einen Wechselschlauch dabei haben, denn es ist auch schon passiert, dass man auf dem Weg zum Wettkampf hin, wo man eigentlich nur das Fahrrad geschoben hat, schon einen Platten hatte ja. Oder solche Sachen. Also immer eigentlich im Prinzip auf alle Eventualitäten vorbereitet sein.
Ja.
Ja, aber jetzt kommen wir vielleicht mal zu den...
Zu diesen großen Unterschieden zwischen einer Wechselzone
und zwei Wechselzonen. Zu der Frage mit den Wechselzonen,
ja.
Genau.
Ja, eigentlich einfach erklärt ist, wenn es halt nur eine Wechselzone gibt, dann muss man nur einen Platz vorbereiten für beide Wechsel. Wenn es halt zwei Wechselzonen gibt, muss man eigentlich immer mit einem Beutelsystem arbeiten. Manche Veranstaltungen geben Beutel aus, da hat man dann schon drei verschiedene Farben. Da kriegt auch Aufkleber und da steht drauf, welcher Beutel wofür ist. Also man kriegt drei Beutel, weil man eben quasi vom Schwimmen aufs Radfahren Sachen irgendwo in den Beutel packen muss, vom Radfahren aufs Laufen und dann eben hinterher auch noch einen Beutel bekommt, in dem frische Klamotten sind und Duschzeug. Also wenn man es nicht braucht, muss man es nicht packen, aber da der Startpunkt bei zwei verschiedenen Wechselzonen meistens woanders ist als das Ziel, ist halt der Weg auch zum Startpunkt zurück, wo wahrscheinlich dann das Auto steht, nicht so einfach. Und deswegen kriegt man eben da seine Duschsachen im Ziel, beziehungsweise dann am Ende bei der Verpflegung, um dann erstmal duschen zu können und sich erfrischen zu können, und um dann wieder zurück ans Auto zu kommen. So.
Genau. Also das muss man sich erstmal im Kopf vorstellen. Okay, ich komme da aus dem Wasser und das ist an einer anderen Stelle, als ich dann quasi vom Rad wieder runtersteige, um auf die Laufstrecke zu gehen.
Ja.
Genau, bei manchen Veranstaltungen ist das ganz easy und es ist alles am selben Platz, aber wir haben das eben tatsächlich schon erlebt, dass es an unterschiedlichen Stellen war und das ist, erfordert immer etwas mehr Organisation.
Ja, auch beim Packen schon, weil da muss man, also wir haben also auch schon davon gehört, dass es eben Wettkämpfe gibt, die haben zwei verschiedene Wechselzonen. Und da muss man seine Beutel selber mitbringen. Das heißt, man muss sich, oder man kann, ich weiß nicht, ob man sich auch andere Sachen mitbringen kann, aber diese quasi aktuell überall verbreiteten Sportbeutel, die man so auf dem Rücken trägt, die haben halt auch den Vorteil, dass man die zuknoten kann. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Wettkampf, bei dem wir eben oft starten, da gibt es eben Beutel gestellt. Das ist ziemlich gut, weil da steht halt drauf, welcher Beutel ist wofür. Und dann kann man die zu Hause, macht man drei Haufen und dann legt man die Sachen immer dahin, wo sie, also die Schwimmsachen zum Schwimmbeutel und die Fahrradsachen und die Laufsachen. Und also, dass man das einfach auch überblicken kann, weil das teilweise echt richtig viel ist, was man da an Equipment auch braucht. Und dann ist es eben so, diese Turnbeutel kann man eben oben auch zuknoten. Weil, das ist nämlich der Punkt, wenn man vom Schwimmen kommt, da muss man ja, je nachdem, darf man Neo tragen oder nicht, dann packt man den Neo in diesen Beutel rein und auch alle anderen Schwimmsachen, Schwimmbrille und Badekappe. Und da muss man den Beutel meistens irgendwo hinlegen oder hinwerfen. Da gibt es so dann eine markierte Stelle, wo die alle gesammelt werden, weil die müssen ja dann auch zum Ziel gefahren werden, weil es kommt ja keiner mehr zu der Wechselzone. Und wenn man dann den Beutel nicht zubindet und das dumm läuft, dann verliert man halt seinen Neoprenanzug unter Umständen.
Ja, das wäre schon schmerzhaft, ja, würde ich sagen. Ja.
Aber um jetzt vielleicht noch einmal quasi den Wettkampf von vorne anzufangen und dann die verschiedenen Wechselpunkte, ob eine Wechselzone oder zwei, nochmal zu besprechen, würde ich sagen, dass wir einfach ja quasi mit dem Startschuss anfangen. Und dann quasi, wenn wir in den Wechselzonen sind, vom Erklären her, da nochmal die Unterschiede klar machen und worauf es ankommt zwischen einer Wechselzone und zwei. Weil ich habe jetzt schon ein bisschen vorgegriffen mit den Beuteln und so. Ja, also beim Start ist ja meistens sehr gleich. Der Unterschied ist, ob man im See schwimmt oder im Schwimmbecken. Weil im Schwimmbecken passiert es dann eben oft, dass man auf einer Bahn mit mehreren Leuten schwimmt. Da wird dann immer gefragt, wer wie schnell ist. Da unserer Erfahrung nach schätzen sich dann 70% völlig falsch ein. Viele sagen, ah, ich bin gar nicht so schnell. Und dann denkst du, okay, dich habe ich jetzt nur einmal von vorne gesehen und sonst nur von hinten. Und ja, da hat man dann halt das Problem, dass es auch eng werden kann. Eng wird es im See natürlich auch, aber da hat man mehr Ausweichmöglichkeiten und kann die Leute auch wegschwimmen lassen, weil die ja nicht am nächsten, also nach der Wende wiederkommen.
Genau, also im Prinzip an der Stelle ist eher so Ruhe und mentale Stärke gefragt, gerade was das Schwimmen im Freiwasser angeht. Wenn du das noch nie gemacht hast, lieber Hörer, oder da irgendwie Probleme mit hast, dann sortier dich lieber irgendwie am Rand oder irgendwo am Ende ein, sodass du da nicht so in das große Gemenge kommst.
Ja.
Ja, also es ist wirklich auch gut, am Anfang lieber bewusst ruhig zu schwimmen und nicht zu überpacen, weil am Ende kann man immer noch genug Gas geben, wenn man da noch Kraft hat.
Ja.
Aber am Anfang, wenn man sich da verkalkuliert und alles verpulvert an Energie, dann ist es einfach nur noch eine Qual, das durchzuhalten.
Ja.
Und gerade wenn dann um dich herum noch lauter Arme und Beine um sich schlagen und treten, dann ist das schon schwer genug, sich da zu orientieren und ja, halt irgendwie so ein bisschen durchzukommen. Also lieber ruhig angehen, das hat noch nie geschadet.
Nee, weil es ist nämlich tatsächlich auch so, wenn man den kürzesten Weg schwimmen will, um quasi Kraft zu sparen, weil man will ja möglichst wenig oder möglichst schnell rauskommen und da schwimmen alle, dann geht so viel Kraft drauf, um sich gegen die anderen irgendwie zu behaupten, weil jeder will ja da, gerade wenn es dann auf die Bojen im See zugeht, da gibt es halt quasi eine Ideallinie und jeder will die schwimmen. Und wenn ich dann während dem Schwimmen noch irgendwie drücken und schieben muss und irgendwie mich gegen andere Leute wehren muss, dann kostet mich das doppelt so viel Energie, wie wenn ich normal schwimme. Und dann gibt es eben die Alternative, man kann auch ein bisschen am Rand schwimmen, einfach die anderen kämpfen lassen, sich ein bisschen abseits halten, dann schwimmt man vielleicht ein paar Meter mehr, aber man spart eben die Energie des Kampfes und kann die in Schwimmen einfließen lassen. So, und im Endeffekt ist man danach vielleicht noch stärker oder hat am Ende der Schwimmstrecke noch mehr Kraft, als wenn man sich durchgekämpft hätte und kann dann nochmal Gas geben und kommt vielleicht ja nicht so völlig kaputt aus dem Wasser raus, ist mental vielleicht auch besser drauf hat sich halt nicht mit anderen schlagen müssen.
Genau, also das ist natürlich wieder jedem selbst überlassen. Da musst du, lieber Hörer, auch wissen, was du für ein Typ bist, ob du dich da lieber durchkämpfst oder ob du lieber irgendwie am Rand bleibst. Aber ja, Wissen ist schon mal Macht,
würde ich auf sagen. Jeden Fall. Und der Rest muss man halt probieren und die Erfahrung selber machen. So, jetzt nur als Alternative, man kann auch ein bisschen weiter schwimmen. Damit gibt man vielleicht nicht oder dadurch muss man nicht mehr Kraft aufwenden, als wenn man kürzer schwimmt und gegen andere kämpft. So, das nur als kleines Gedankenspiel.
Genau, aber wenn man gegen andere kämpft, dann muss man eventuell auch noch Wasser schlucken und so weiter.
Ja, das meine ich. Es kostet halt super viel Energie und dann kann man besser ein bisschen abseits schwimmen. Kostet vielleicht weniger Energie und man ist damit sogar schneller.
Genau.
So.
Also, das heißt, am besten eine Wettkampfstrategie fürs Freiwasser überlegen, vielleicht auch mal testen, wenn es möglich ist, vorher mit ein, zwei Kumpels oder Kumpelinen einfach mal so nah wie möglich aneinander schwimmen und gucken, ob das überhaupt geht.
Ja, und wie man sich dabei fühlt. Das ist auch immer gut, wenn man das Gefühl vorher schon mal hatte. So. Also wir sind im Endeffekt jetzt quasi um die erste Boje rum. Vielleicht schwimmen wir auch um die zweite Boje und dann geht es schon raus aus dem Wasser.
Was es für Bojen gibt und für Strecken im Wasser.
Richtig. Und dann kommt zum Beispiel so ein Punkt, man muss quasi von dieser horizontalen in die vertikale. Das ist immer ein bisschen schwer, dann auch den richtigen Tritt zu finden. Am Anfang habe ich immer den Fehler gemacht, ich bin nicht weit genug ans Ufer geschwommen. Und dann war da kein Boden und ich konnte gar nicht laufen, dann musste ich wieder schwimmen. Jetzt schwimme ich meistens zu weit und merke, oh, da sind schon Steine im Bauch. Aber dann geht es laufen auch einfach. Meistens stehen dann eben auch Leute da, die einen da rausziehen und einem so die ersten Schritte ein bisschen helfen. Und dann geht es eigentlich meistens auch schon ganz gut. Wenn man da so ein bisschen Probleme hat, kann man lieber ein bisschen langsamer gehen. Man muss ja nicht gleich zur Wechselzone rennen wie ein Verrückter. Klar, wenn es um was geht, wenn man jetzt möglichst gut sein will und man alles geben will, dann sollte man die Zeit auch nutzen. Aber ansonsten sind da 10 Sekunden auch nicht die Welt, wenn man die da liegen lässt. Und dann kommt es eben auch drauf an, gibt es jetzt nur eine Wechselzone oder zwei? So, wir haben beides schon erlebt. Wenn es nur eine Wechselzone gibt, dann läuft man quasi vom Schwimmen in den Bereich, wo auch alle Fahrräder stehen. Und wird dann da manchmal um fünf Ecken gelotst, damit jeder irgendwie dieselbe Strecke hat. Und das ist alles ein bisschen umständlich, weil der da auch eingeplant wird, dass nachher von der Radstrecke alle wieder da rein müssen irgendwie und dann das Laufen und so. Es ist ein bisschen einfacher, wenn es quasi zwei Wechselzonen gibt. Wir haben das erlebt, da läuft man quasi aus dem See raus in so ein Zelt rein, da stehen auch Bänke. Vorher kann man, es gibt es quasi so Ständer, wo die Wechselbeutel mit den Sachen fürs Fahrrad hängen. Dann kann man sich da den Beutel schnappen, sich ins Zelt setzen, Neo ausziehen, Schwimmbrille ausziehen, das alles sich ein bisschen abtrocknen, die Sachen fürs Fahrrad anziehen und dann quasi erst weiterlaufen in den Bereich, wo die Fahrräder stehen.
Und vorher muss man aber auch den Beutel wieder abgeben.
Ja, genau,
Weil da sind
richtig.
dann die Sachen drin, die fürs Schwimmen benötigt werden und die dann ans Ende transportiert
Ja,
werden
genau, die
irgendwie.
man dann eben nicht mehr braucht, die man aber eben in der Wechselzone 1 nicht mehr abholen kann, weil die ist halt ewig weit weg unter Umständen. Also bei uns sind das irgendwie 8 Kilometer, ist die weg. Die wollen dann auch nicht an dem See sitzen und warten, bis alle da waren und das Zeug abgeholt wird. Deswegen wird es dann mit dem LKW tatsächlich ins Ziel transportiert und dann kann man es am Ende da abholen. Was da zum Beispiel zu beachten ist, und deswegen ist es echt super wichtig, die Ausschreibung zu lesen. Bei dem Wettkampf, bei dem wir immer zwei Wechselzonen haben, da ist es tatsächlich so, dass die Schuhe nicht am Fahrrad stehen dürfen. Ich glaube, am Fahrrad darf nur Helm sein, Startnummernband, nur Helm und Startnummernband, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Die Schuhe dürfen auf jeden Fall nicht dort sein, weil, also warum, kann ich nicht genau sagen. Es ist aber so, und wenn man das nicht weiß, es war ganz lustig, alle Leute haben da die Fahrräder hingestellt und irgendjemand meinte, ah, da stehen noch Schuhe. Und dann sagte schon einer von dem Orga-Team, ja, entweder er kommt und holt sie noch oder wir tun sie weg, wenn er gestartet ist. So, und dann kann es einem halt passieren, dass man aus dem Wasser kommt, an sein Fahrrad läuft und dann stehen da keine Radschuhe mehr. Und dann hat man halt echt ein Problem. Dann kann man eigentlich schon aufhören, weil man kann es natürlich ohne Schuhe versuchen, aber das ist echt unangenehm auf den Pedalen.
Ja, das tut echt weh. Also genau, da gibt es so Spezialitäten. Ich denke mal, das ist von Wettkampf zu Wettkampf unterschiedlich, ob man
Ja.
jetzt die Schuhe da lassen darf oder nicht. Oder was auch immer eben erlaubt oder nicht erlaubt ist.
Ja.
Das ist einfach ja, wichtig zu wissen. Und deshalb solltest du entweder die Veranstalter direkt fragen, wenn du dir nicht sicher bist, oder ganz genau die Wettkampfausschreibung lesen. Ich meine, das solltest du am besten sowieso tun.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt.
Aber genau, bei Unklarheiten lieber zweimal mehr fragen. Meistens sind die Leute trotzdem geduldig und nett. Und
Ja.
ja, das ist kein Problem.
Ja.
Lieber ganz auf Nummer sicher gehen und keine Fehler machen oder keine negativen Überraschungen erleben.
Ja, es gibt halt auch immer vor jedem Rennen eigentlich eine Wettkampfbesprechung, die für jeden Athleten auch Pflicht ist. Da kann man das sowas auch fragen, da muss man es dann meistens vor allen Leuten machen, aber der Vorteil ist, wenn man sich selber traut, dann wird die Frage für alle anderen auch beantwortet, die sich eben nicht trauen. Da kann man solche Sachen auch nochmal fragen, da werden solche Sachen auch oft nochmal angesprochen. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel nur eine Wechselzone hat, so zum Thema, alle Leute sind da hilfsbereit, sowas bei einem anderen Wettkampf bei uns, dann kann man dann eben alles ans Fahrrad legen. Da kann man natürlich die Schuhe auch ans Fahrrad legen, weil es gibt ja nur die eine Wechselzone. Da gibt es dann keine so gefährlichen Hürden wie deine Schuhe werden weggeräumt. Das ist ein großer Vorteil. Und da ist es eben auch passiert, Lotta wollte so Stulpen, so Kompressionsstulpen anziehen, wegen den Schienbeinen. Und dann hat uns gleich ein anderer Athlet darauf hingewiesen, ah, da würde ich nochmal fragen, er glaubt, die wären verboten, weil es waren irgendwie auch baden-württembergische Meisterschaften, da sind sie wohl dann immer besonders pingelig, wenn halt Meisterschaften und Zeug dabei sind. Und das wurde irgendwie als Schwimmhilfe angesehen. Also die waren nicht aus Neopren und das macht es ja eher ein bisschen schwerer als leichter, aber die waren tatsächlich verboten und dann konnte man auch gleich nachfragen und die ausziehen und ja, die trotzdem aber da hinlegen und lagern. Das ist halt auch ganz
Genau,
praktisch.
dann halt für die zweite Wechselzone quasi
Ja.
vorm Laufen.
Ach ja,
Also
genau, sie waren nur
es
beim
war,
Schwimmen verboten und beim Laufen war es okay.
ja, es ist ja so, dass man sich manchmal nicht sicher ist, beispielsweise ziehe ich jetzt meine Socken an, schon im Rad, also im Rad, also auf dem Rad, in den Radschuhen ziehe ich da Socken an oder ziehe ich die Socken erst kurz vorm Laufen an.
Ja, oder manche Leute haben selbst beim Laufen keine Socken an, wenn es eine
Genau,
kurze Strecke ist.
aber das ist ja immer so eine Frage, die solltest du dir, lieber Hörer, auch vorher gestellt haben und dir die Antwort überlegt haben.
Ja.
Denn wenn du dann da vor deinen Socken und deinen Schuhen stehst, dauert es einfach zu lange, sich noch zu entscheiden.
Ja, da sollte man nicht mehr überlegen, sondern das
sollte dann sollten die Handgriffe halt einfach zack, zack funktionieren.
Ja.
Und damit es dann einfach auf die Radstrecke geht.
Ja, genau, richtig. So. Wenn man zum Beispiel halt auch eine Wechselzone hat, das haben wir jetzt auch bei vielen schon gesehen, muss aber dann eben auch immer wieder erlaubt sein oder müsste man vielleicht zur Sicherheit nochmal fragen, kann man sich auch solche, es gibt von der Post so Plastikboxen, in denen immer Briefe sortiert werden, bei vielen Wettkämpfen sind die wohl erlaubt, da kann man die dann in die Wechselzone neben sein Fahrrad stellen und da kann man dann zum Beispiel alles, was man schon benutzt hat, reinschmeißen oder eben vielleicht auch Sachen reinlegen, die man noch benutzen muss fürs Laufen oder fürs Radfahren. Weil in manchen Wechselzonen sind Sporttaschen nicht erlaubt. Also da darf man wirklich nur das mit reinnehmen und nur das hinlegen, was man wirklich für den Wettkampf auch nutzt. Und alles andere ist dann nicht erlaubt, was die Sache auch wieder ein bisschen problematisch macht. Weil dann kommt man mit, also wenn man einen Beutel hat, ist es ganz gut, den kann man ja vielleicht irgendwo hinstellen oder hinlegen oder irgendwo reinschieben. Aber wenn man halt dann mit einer Sporttasche ankommt und seine Sachen dahin sortiert, dann muss man danach wieder irgendwo ins Auto oder man hat Glück, und der Veranstalter quasi hat eine Garderobe, wo man das abgeben kann, aber da muss man die Sporttasche halt auch wieder wegtragen, um dann wiederzukommen, weil man muss ja dann da starten. So, also das sollte man im Vorfeld gut recherchiert haben und wissen, weil das kann einem ganz schön viel Stress machen morgens vorm Wettkampf.
So. Genau, gerade dann auch, wenn man irgendwie spät dran ist, weil es irgendwo Stau gab oder man sich verfahren hat oder was auch immer.
Ja.
Hat man dann meistens keinen Nerv mehr für.
Manchmal ist man ja auch so schon aufgeregt, weil man halt vor dem Wettkampf ein bisschen aufgeregt ist und ja, dann das macht es halt manchmal schlimmer. So.
Genau.
Eine Sache ist zum Beispiel auch, wo tue ich meinen Autoschlüssel hin? Wenn man jetzt, also normal sollte man sich immer Verwandtschaft mitnehmen, die sich kümmern kann, die Fotos machen kann, die alles Mögliche übernimmt. Aber wenn man jetzt alleine da ist mit dem Auto, dann muss man ja den Autoschlüssel auch irgendwo hin tun. Und das ist oft so eine Frage, ja, wo nehme ich den mit dem Neoprenanzug? Es gibt tatsächlich auch Neoprenanzüge, die haben eine Innentasche mit einem Ring. Da kann man wirklich einen Schlüssel ranmachen. Aber wenn man das nicht hat, bietet sich immer irgendwie die Satteltasche
an. Ja, und vielleicht auch nicht unbedingt die Autoschlüssel, die quasi
spitz sind oder so.
Nee, die mit Batterie funktionieren.
Ach so, ja, dann sollte man die vielleicht nicht mit ins Wasser nehmen. Das ist richtig. Deswegen, also vielleicht am besten dann eine Tüte in die Satteltasche oder in die Tasche am Rahmen tun und dann eben den Schlüssel in die Tüte packen und in die Tasche, weil da kann er halt auch nass werden. Ne? Wenn man mit der Trinkflasche mal läppert oder so oder es fängt an zu regnen, dann kann der Autoschlüssel halt unter Umständen auch in der Tasche am Fahrrad.
Ah, du meinst deshalb eine Tüte?
Deswegen in die Tüte, ja, damit okay, der trocken bleibt. Ja, aber
in die Satteltasche ja, auf jeden Fall, da genau. Bist du sicher. Gerade in der Wechselzone wird er ja normalerweise bewacht.
Ja, da kommt normalerweise niemand so groß rein. Und auch in den Wechselzonen, wo dann das Fahrrad quasi wieder abgestellt wird oder man selber abstellt, wenn das eine Wechselzone ist, da ist auch immer jemand da und passt auf. Also ich habe noch nie gehört, dass da irgendwie was groß geklaut wurde.
Genau. Im Prinzip stecken wir jetzt gerade so ein bisschen in der ersten Wechselzone fest,
ja,
und arbeiten uns Weg hier an den Fragen ab.
Ja, sollen wir mal weiter?
Ja, würde ich sagen.
Ja, dann am besten, also das ist auch immer so eine Frage, soll ich die Schuhe schon, also wenn man die Schuhe am Rad haben darf, soll ich die Schuhe eingeklickt haben und dann quasi aufs Fahrrad springen und dann in die Schuhe schlüpfen oder soll ich erst in die Schuhe schlüpfen und dann mit dem Fahrrad, also es gibt da immer so eine Linie, ab der man dann fahren darf, da dann aufsteige und aber die Schuhe schon anhabe. Das sind auch so Sachen, das muss man halt wirklich selber testen. Wenn man die Schuhe auf dem Rad anziehen kann und gerne barfuß über irgendwas springt, dann kann man das gerne machen.
Sollte man auf jeden Fall geübt haben.
Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich ziehe lieber die Schuhe an, weil ich bin pingelig, wenn da irgendwas Spitzes auf dem Boden liegt. Ich habe auch keinen Bock mehr, irgendwas in den Fuß reinzulaufen, bloß weil ich cool die Fahrradschuhe schon am Fahrrad geklickt haben will. Da gehe ich lieber auf Nummer sicher und dann, ich kann ganz gut laufen mit Fahrradschuhen. Meist lieber so. Aber andere machen es gerne anders und es geht für die schneller. Da am besten im Koppeltraining einfach mal üben.
Genau. Und dann geht es auf die Radstrecke endlich.
Ja.
Da natürlich entsprechend die Windschattenvorgaben und so weiter beachten.
Ja.
Manchmal gibt es auch bestimmte Abschnitte, in denen die Veranstalter einem raten, langsamer zu fahren,
ja,
weil es einfach unübersichtlich ist oder weil es irgendwie sehr eng ist oder kurvig oder so oder man noch über eine Straße fahren muss, die zwar natürlich abgesperrt ist, aber ja, Stolperstein, sag ich schon, Bordsteine und so weiter, das macht das Ganze ja ein bisschen spannender oder anstrengender. Ja. Also fahr natürlich zügig los, wenn du kannst, aber versuche auch niemanden dabei, also niemandem zu schaden oder nicht irgendwas Großes zu riskieren. Ja. Weil wenn du dir dann irgendeine Scherbe einfährst oder was auch immer, dann ist das Rennen halt auch schon wieder beeinträchtigt.
Ja, oder beendet einfach.
Ja.
Kann halt auch sein. Also gerade wenn man einen Unfall hat und die können teilweise ziemlich schwerwiegend dann auch ausfallen, dann ist halt vorbei und dann ist die Saison auch gelaufen. Es ist halt wichtig, auch da vorausschauend zu fahren und Rücksicht zu nehmen auf die anderen, auch Platz zu machen, wenn Schnellere kommen. Und das kann man gar nicht oft genug sagen, weil natürlich wollen wir alle faire Sportsleute sein, aber es gibt bei jeder Veranstaltung doch so ein paar Lutscher, die sowas von hinten dran kleben und den Windschatten mitnehmen. Das ist halt nicht Sinn der Sache. Dann kann man zum Radrennen gehen. Da habe ich auch nicht so die beste Meinung von. Sind dann auch Leute, die super Rennräder haben und ich weiß nicht, wie trainiert aussehen, aber dann denke ich, Alter, dann mach's alleine. So, dann ist man auch selber vielleicht dafür verantwortlich, den richtigen Abstand einzuhalten. Weil Triathlon ist eben auch so eine Sache. Es geht darum, selber die Leistung zu erbringen. Und gerade auf längeren Distanzen, ja, wenn man da nicht fit genug ist, dann soll man es halt bitte einfach nicht machen. So.
Genau, also Windschatten. Die Windschattenregel besagt eigentlich, dass man 12 Meter Abstand zum Vordermann haben sollte und da sind die Fahrradlängen, glaube ich, noch mit eingerechnet, richtig?
Ich weiß nicht, ob sie dafür dieses Jahr was geändert haben, ich bin mir nicht sicher, aber sonst war es immer vom Lenker des Vorder- oder vielleicht sogar vom
Vorderrad,
vom Vorderrad 12 Meter an und deswegen darf man auch nicht nebeneinander fahren, sondern man muss den anderen überholen. Und dann auch nicht direkt daneben, sondern es gibt ja so eine Box, das sind glaube ich 12 mal 3 Meter oder so. Das heißt, man darf auch nicht versetzt hinter jemandem fahren, sondern man muss überholen. Der Überholvorgang muss in 30 Sekunden abgeschlossen sein, glaube ich.
Relativ zügig, ja. Das ist dann manchmal natürlich nicht so einfach zu realisieren, aber,
ja, aber
die Wettkampfrichter, wenn die sehen, okay, du gibst dir Mühe, jetzt hier schnell vorbeizufahren, dann werden sie da sicherlich auch nicht meckern.
Normalerweise nicht, gerade wenn du nicht irgendwie bei einer Meisterschaft dabei bist oder so irgendwas. Man sollte sich schon dann ausrechnen, okay, kann ich den überholen? Und dann sollte man das auch machen. Und wenn man selber überholt wird oder der Überholte muss halt dann sich auch zurückfallen lassen, wenn der vorne nicht super schnell ist. So, ganz einfach. Und das sind halt die Regeln. Und ich finde es eigentlich auch, ich finde es echt gut, weil für mich ist das auch ein großer Punkt, warum ich Triathlon gut finde, weil halt jeder die Leistung selber bringt und weil jeder das für sich macht. Natürlich kann man da reden und sich auch anfeuern und ich finde es ja auch gut, dass alle wissen, wie hart man dafür trainiert hat, aber im Endeffekt geht es ja darum, die Leistung selber zu erbringen und dann, ich persönlich möchte auch keinen Windschatten, ich möchte es selber schaffen, ich möchte am Ende dann sagen, hier, das ist meine Zeit und das habe ich gemacht und nicht, ja, ich bin jetzt einen super Schnitt gefahren und weiß insgeheim eigentlich, dass ich mir den ergaunert habe, weil ich ständig irgendwo im Windschatten unterwegs war. So.
Genau.
So viel zu diesem kleinen Exkurs, Windschattenfahren. Das heißt, das ist wichtig auf der Radstrecke. Manche, je nachdem wie lang es ist, manche Radstrecken haben auch Verpflegungsstationen. Da sollte man vielleicht im Vorfeld auch gucken, wo die sind, weil das ist eigentlich nicht gedacht, dass man da anhält und sich dann verpflegt, sondern da nimmt man die Flaschen halt oft in der Fahrt mit. Auch das sollte man vielleicht mal üben. So.
Genau, und dann kehren wir wieder zurück in die Wechselzone. Entweder ist es dieselbe wie nach dem Schwimmen oder halt eine andere.
Ja.
Und im Prinzip ist dann auch wieder Umziehen angesagt. Also erstmal Fahrrad abgeben oder selber abstellen.
Abgeben ist total luxuriös. Also es gibt tatsächlich Wettkämpfe, da ist es so, da nimmt einem einer das Fahrrad ab und stellt es dann ab. Man sollte frühzeitig diesen Wechsel vorbereiten. Ich habe das einmal verpennt und dann stehen die Leute schon da und man muss abbremsen und ausklicken und wenn man das nicht schafft, dann fällt man halt um. So, dann, das sollte man vermeiden im Wettkampf. Also lieber da ein bisschen langsamer rein und wissen, wo man bremsen muss. Und
genau, abfallen. Generell kann man ja auch in den vielleicht die letzten 2-3 Kilometer, je nachdem wie lang der Wettkampf überhaupt ist, vor der Wechselzone auch ein bisschen ruhiger treten. Je nachdem auch, wie die Strecke aussieht. Aber man muss sich ja jetzt auch nicht die Beine kaputt fahren, um dann hinterher beim Laufen extreme Probleme zu haben. Nee, also vielleicht lieber so die letzten paar Meter ein bisschen langsamer machen, denn Laufen dauert ja auch noch seine Weile.
Ja, man kann ja die Beine da auch schon ein bisschen ausschütteln und ein bisschen lockern und vielleicht mal den Rücken durchstrecken und solche Sachen. Das kann man je nachdem schon auch mal machen. Weil Wechselzone zum Laufen geht oft recht schnell, gerade wenn da Leute sind, die einem noch so ein bisschen zur Hand gehen. Ich habe das schon in 23 Sekunden geschafft, weil mir einer den Beutel ausgeleert hat. Und ich, also das war super schnell. Und dann merkt man gar nicht, wie schnell man schon auf der Laufstrecke ist. So, und dann ja, kann man das angehen.
Genau, apropos, wie schnell man auf der Laufstrecke ist, da hat man wieder denselben Effekt wie auch beim Koppeltraining schon, dass man da meistens sehr viel schneller losläuft, als man es gewohnt ist, als man vielleicht das im normalen Training tun würde.
Ja.
Je nachdem, wie lang der Wettkampf ist, ist es wichtiger oder ganz besonders wichtig, da lieber ein bisschen zu bremsen. Also wenn es nur ein kurzer Wettkampf ist, 5 Kilometer oder so, das schafft man dann schon durchzupushen und zu drücken. Aber so ab 10 Kilometern würde ich sagen, solltest du, lieber Hörer, vielleicht lieber am Anfang den Gang runterschalten, auch wenn du auf der Uhr jetzt eine unglaublich tolle Zeit hast und dich vielleicht freust und motiviert bist und alle Leute dir zujubeln und dich anfeuern. Aber nach einer Weile wirst du es dann merken, lieber am Anfang ein bisschen weniger aufs Gaspedal drücken und dafür am Ende noch Energie haben. Das ist ja im Prinzip dasselbe wie auch beim Schwimmen.
Ja, ja, ist halt quasi einen negativen Split laufen. Am Anfang langsamer und dann immer schneller werden. Hat auch den
Beziehungsweise
Vorteil,
am Anfang nicht ganz so schnell laufen, wie es sich anfühlt. Also,
ja, ja, einfach sich da
man das ist bewusst einfach haben. Nach dem Radfahren extrem gepusht und kann viel schneller laufen. Ja. Und aber das kann man nicht immer so lange durchhalten.
Nee, ich sag's einfach nur deswegen, weil auch wie bei Laufveranstaltungen es mental viel stärker ist, wenn man am Ende, also wenn man am Anfang langsamer losläuft als die anderen, und dann am Ende noch die Kraft hat, einen Zahn zuzulegen, dann überholt man am Ende mehr Leute, was einen pusht. Wohingegen, wenn man halt dann immer schwächer wird, dann wird man überholt und das macht die Sache eher noch schwerer, als sie sowieso schon ist. So, also das hat auch so einen mentalen Charakter. Und ansonsten gibt es auf der Laufstrecke, je nachdem wie lang es ist und je nachdem wie es warm ist, eigentlich nur noch die Wichtigkeit der Verpflegung. Bei einem langen Wettkampf, also mit einer Mitteldistanz, wenn man da 20 Kilometer, 21 unterwegs ist, da sollte man schon wissen, wo die Verpflegungsstationen sind. Und wenn es heiß ist, sollte man sich da auch übel mit Schwämmen eindecken, damit man sich runterkühlen kann. Ja, dann bei Runterkühlen mit Wasser und Schwämmen zu beachten ist, man läuft irgendwann in klatschnassen Schuhen. Das sollte man vielleicht im Vorfeld auch mal durchgemacht haben. Das ist nämlich echt, kann eklig sein. Und wenn man im Wettkampf davon überrascht wird, ist irgendwie, merkt man, das hätte man auch lieber mal im Training gehabt. So.
Ja, ich glaube, das Problem ist nicht, dass es eklig ist, sondern eher, dass man da vielleicht auch Blasen bekommt vom Laufen.
Oder? Das kann natürlich auch sein. Ich habe Glück, also mir ist es tatsächlich passiert und das quietscht dann auch so und dann merkt man so richtig, wie man mit dem Wasser rausdrückt bei jedem Schritt so. Ich fand es einfach nur furchtbar unangenehm. Ich habe keine Blasen bekommen, aber das kann natürlich auch passieren.
Also du brauchst auf jeden Fall gute Strümpfe oder Socken.
Ja, vielleicht auch gute Schuhe, die schnell trocknen. Das schadet nicht. So. Ja, das wäre es am Ende eigentlich so. Vielleicht die letzten 500 Meter nochmal richtig Gas geben, wenn man ins Stadion einläuft und alle Menschen schon jubeln. Aber das wäre dann quasi schon der Wettkampf.
Genau. Also wenn du hinterher fertig bist, dann hast du alles gegeben.
Ja, richtig, genau.
Dann war es richtig.
So sieht's aus.
Wenn du denkst, ach, hätte ich doch noch hier und da 2-3 Minuten rausgeholt. Gut. Also ja, jeder macht seine Erfahrungen und gerade beim ersten Mal ist es vielleicht gut, lieber nicht gleich sich komplett zu zerballern.
Ja.
So, oder zumindest nicht bei den ersten beiden Disziplinen. Auf der dritten kann man dann eigentlich schon Gas geben.
Ja.
So, ja. Auf den letzten Kilometern.
Man hat ja dann auch fürs nächste Jahr nochmal gleich eine Aufgabe, nämlich schneller zu werden als in dem Jahr. Was sonst noch so gibt, je nachdem, ob man jetzt quasi eine oder zwei Wechselzonen hatte, kann man natürlich, nachdem man 15 Brezeln und 13 Bananen gefuttert hat in der Versorgungsstation am Ziel, kann man dann quasi in die, wenn es nur eine Wechselzone gibt, in diese Wechselzone gehen. Die bleibt immer so lange gesperrt, bis da keiner mehr rein muss oder sogar noch länger. Dann kann man ab einer gewissen Uhrzeit sein Fahrrad und alle Sachen da abholen und nach Hause gehen. So, wenn es zwei Wechselzonen gibt, dann ist es an unserer Erfahrung eben teilweise auch so, dass man dann im Verpflegungsbereich hinterm Ziel auch quasi seinen After-Race-Beutel bekommt und ich glaube auch die anderen beiden Beutel gleich mit dazu. Dann kann man duschen gehen und ab einer bestimmten Zeit ist dann quasi der Bereich, in dem die Fahrräder in der Wechselzone 2 stehen, offen und dann kann man dort sein Fahrrad abholen. Meistens wird es damit gekoppelt, dass man den Chip, den Zeitmesschip, gibt man ab und bekommt dafür sein Fahrrad. So. Und das ist dann hinterher noch so zu beachten und dann hat man alles. Ja. Was jetzt besser ist, weiß ich nicht, aber so kommt man eben wieder an seine Sachen.
Genau, und dann muss man sich sein Auto suchen. Ja, und solche Sachen.
Das ist eben zu beachten, wenn der Autoschlüssel im Fahrrad, in der Fahrradtasche ist, kommt man eben so lange nicht ans Auto, bis quasi das Fahrrad abgeholt werden kann. Und das sollte man im Vorfeld auch bedenken, weil wenn man dann irgendwas aus dem Auto braucht dringend, dann hat man Pech gehabt.
Am besten ist es natürlich, Familie oder Freunde oder Verwandte oder wen auch immer an der Strecke zu haben.
Den Fanclub, den eigenen?
Genau. Die pushen dann ordentlich, die jubeln und feiern und können auf alles aufpassen und hinterher für die Verpflegung sorgen oder so.
Ja, genau, für die Extra-Verpflegung und aufbauende Küsse und Umarmungen und Jubelfotos und alles das, was man sich so wünscht als Champion.
Genau, also integriere am besten alle deine Freunde und Verwandten mit alle in deinen Wettkampf, lieber Hörer. Und sorg nicht dafür, dass sie selber starten.
Ja, denn bloß
das
nicht.
Dann sonst für dich nur schwieriger. Nein, Spaß beiseite. Wir kriegen es ja auch irgendwie hin, ohne groß Hilfe.
Ja. Wenn du jetzt noch Fragen haben solltest, lieber Hörer, zum Thema Wettkampfablauf, aber wie ist das oder wie ist das? Wir haben vielleicht auch was vergessen oder wenn man es halt schon öfter gemacht hat, dann sind einem manche Sachen gar nicht mehr als Problem bewusst. Deswegen, wenn dir jetzt was auffällt, einfach schreiben, schick uns die Frage. E-Mail-Adresse ist info@tryitfit.de, tryitfit mit Bindestrichen zwischendrin. Oder bei Facebook oder bei Instagram oder wo auch immer du uns sonst so folgst, dann können wir die Frage da auch nochmal beantworten und dann ist die uns auch bewusster für den nächsten Artikel oder wo auch immer wir dieses Thema nochmal angehen werden.
Genau, und falls dir sonst noch irgendwas ganz Wichtiges einfällt, was bei deinem letzten Wettkampf vielleicht ein Problem war oder so, oder was dir aufgefallen ist, dann schreib uns das gerne. Wir versuchen das dann irgendwie noch zu integrieren.
Ja, also es ist immer gut, wenn wir solche, das sind ja immer manchmal so vermeintliche dumme Fragen in Anführungsstrichen, aber die helfen gerade uns echt weiter, das auch ein besseres Verständnis zu bekommen für, was ist denn zum Beispiel gerade für Einsteiger ein Problem oder ja, man hat halt selber auch nicht alle Probleme und deswegen sind sie einem auch nicht so bewusst.
Ja,
so.
Oder man wird betriebsblind nach einer gewissen Weile.
Richtig. So, und dann wären wir nach einer langen Folge endlich am Ende und im Ziel angekommen. Dann bleibt uns nur noch dir, lieber Hörer, einen schönen Tag zu wünschen, eine schöne Woche, viel Spaß beim Training und wir hören uns in der nächsten Folge.
So ist es.
Genau. Dann bis dann.
Bis denn.
Ciao, ciao.